Ich begrüße Sie zur zweiten Neuerscheinung in diesem Oktober. Felicity McLean und ihrem Kriminalroman Red. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das inmitten der Schließung der Werften, einer Ziegelfabrik und eines Schlachthauses aufwächst und hautnah die Arbeitslosigkeit ihres Vaters miterlebt. Es sind die 1990er Jahre und Sergeant Trevor Haley drangsaliert ihren Vater bei jeder Gelegenheit, weil er Reds Familie hasst. Ich erinnere mich noch an diese Cops. Es waren zwei da an Sids Fenster. Ganz lässig und grinsend. Yeah. Und höhnisch. Wollten Sids Führerschein sehen. Und sind Sie das, Mr. McCoy? Als könnte ich Sid jemand anderes sein. Und wo haben Sie diesen Wagen her, Mr. McCoy? Und können wir bitte Ihre Zulassungspapiere sehen, Mr. McCoy? Wir müssen uns vergewissern, dass alles in Ordnung ist und Sie the real McCoy sind, als wären Sie die Ersten, die Witze über unseren Namen machten. Yeah, als hätten Sie den Gag erfunden. Vermutlich waren Sie nur jung. Vermutlich waren Sie nur junge Polizisten, die die Drecksarbeit machten. Aber wenn man nicht alt genug ist, um ohne ein Kissen über das Armaturenbrett zu gucken, wirken alle auf einen wie Monster. Besonders die in Uniform. Der eine war dürr, während der andere ein Riese war, der aussah, als hätte er seine eigenen Monde. Echt jetzt, man dachte es, seien Comic-Cops, wenn man nicht wusste, wie gefährlich sie sein konnten. Der Dürre hatte eine schrille Stimme und einen Adamsapfel, der beim Reden an seinem Hals schwabbelte. Und er lehnte sich auf die Fensterkante von Sids neuem Datsun und schob sein Gesicht so weit in den Wagen rein, dass Sid zurückweichen musste, damit er keine eklige Spucke abbekam. Der Riese stand hinter ihm und sah sich von Zeit zu Zeit um. Ich weiß nicht, als müsste er Wache stehen oder was, aber so wie sein Bauch über seinen Gürtel quoll, hätte er Schwierigkeiten gehabt, schnell an seinen Holster zu kommen. Yeah, man konnte ihn wohl kaum einen Quick Draw McGraw nennen. »Los, aussteigen«, sagte der Dürre. Und seine Stimme triefte vor falschem Widerwillen, als würde er die Rolle hassen, in die Sid ihn brachte. Oh, wie er hasste, das zu tun. »Bleib sitzen, Red«, befahl Sid. Und ich wusste, er meinte es ernst, weil er mich Red genannt hatte. Red bedeutete »Hör jetzt genau zu, Mädel«. Red bedeutete »Jetzt«. Sid sagte immer Red, wenn er keine Zeit hatte, wenn er mich Ruby gerufen hatte und ich so tat, als hätte ich ihn nicht gehört. Aber weil man einem Kind einen Namen geben kann, aber sie nicht zum Trinken zwingen kann, schnallte Sid sich argwöhnig ab. Er wollte die Tür öffnen, doch der Dürrekopf bewegte sich nicht, also berührten sie sich fast an der Stirn, und Sid war gezwungen, um Erlaubnis zu bitten, nur um die Tür seines eigenen Autos zu öffnen. Und es sind die kleinen Ungerechtigkeiten, die am meisten wehtun. Und ich war ja selbst erst klein und meine Plastiksandalen reichten kaum an die Fußmatten ran. Aber ich hasste diese Cops mit meiner fünfjährigen Wut bereits abgrundtief. Draußen vor dem Wagen stand Sid wie befohlen Richtung Datsun, Arme weit ausgebreitet, Handflächen zum Himmel erhoben, an einem glühend heißen Tag Anfang Dezember. Bei bestimmt 35 Grad im Schatten. Und ich kann ein Gespräch nicht wiedergeben, weil es schon 10 Jahre her ist. Aber glaubt mir, diese Cops waren an diesem Tag geschwätzig und Sid kaum ein Wort gesagt. Schwer zu glauben. Ich weiß, aber diese Bullen haben die ganze Zeit geredet. So viel ist sicher. Dann haben diese Bullen Sid gegen das Auto gedrückt. Sein Kopf und die Schultern auf das heiße Blechdach. Ich konnte das Rechteck seines Zitronenhemds unter dem Fenster sehen. Und unter jedem Ärmel blühte ein dunkler Fleck auf und dann ein dumpfer Knall, als seine Wange auf das Dach gerammt wurde. Als Sid hinterher wieder ins Auto stieg, ließ er einen Teil von sich zurück. Katrin Biedefeld findet in ihrer Übersetzung den richtigen Ton für eine Heranwachsende, die als Ich-Erzählerin sich keiner grammatikalischen Beschränkungen unterwirft. So wild, wie sie sich durchs Leben bewegt, so ungestüm schildert sie ihre Geschichte. Von der Tragödie ihres Lebens erzählt sie mit einem halb lächelnden Auge, so als könne sie nichts mehr berühren. Sid hatte reichliche Ideen. Stimmt schon, wie damals, als er sich einen Metalldetektor leihen und die Touristensaison über an den Stränden nach hingefallenen Münzen oder verlorenen Eheringen oder kurzfristig verlegten Goldbarren suchen wollte. Oder was auch immer er glaubte, doch draußen zu finden. Oder einmal, als er die Fähre untergraben wollte und Touristen in seinem Zwei-Mann-Blechboot für ein Viertel des Fährpreises nach Woiwoi fahren wollte, plus Sitz-Gondolierengesang als kostenlose Zugabe. Oder einmal, als er reich werden wollte, weil er all die unschätzbaren Sammlerstücke kaufte, die seiner Vorstellung nach beim Pfandleiher in East Gosford jede Woche abgegeben wurden. Oder wie damals, als er ein Vermögen damit machen wollte, industrielle Mengen an selbstgebrautem Bier herzustellen, das selbst das White Hart sich weigerte, seinen Kunden zu servieren. Oder damals, als er glaubte, Betamax sei die Zukunft. Oder damals, als er einen Anteil an einem Rennpferd kaufte, von dem sich herausstellte, dass es eine Sehbehinderung hatte. Oder die Zeit, als er einen Lieferservice für Haushaltsgeräte eröffnen wollte, ohne jedoch einen Lieferwagen oder einen Rollwagen oder Haushaltsgeräte zu besitzen. »Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann«, sagte Sid immer, tippte sich gegen den Kopf und drehte sich mit einem passablen Tanzschritt um die eigene Achse. Doch das Drehen war nicht Sids Untergang, genauso wenig wie die Träumereien. Nein, unter einem Mangel an Ideen litt Sid nicht. Die Ausführung war es, die Sid im Stich ließ. Sids beste Geschäftsidee war eine, die direkt um die Ecke lag und trügerisch unwirklich glitzerte. Ja, die als nächstes kam, war eine, die uns einen Batzen Geld anbringen würde. Und es war nicht nur, dass Sid nicht hart arbeiten mochte, obwohl das auch dazu kam. Es war eher, dass Arbeit mit all ihren langweiligen Gewöhnlichkeiten, ihren Routinen, ihrer Plackerei und alltäglicher Kleinigkeit irgendwie eine Beleidigung von Sids großen Träumen war. Und große Träume bedeuteten Sid alles. Eine Neuinterpretation des Ned Kelly-Mythos, diesmal mit einer weiblichen Protagonistin. McLean verweist auf einen Brief, den Kelly 1879 als Rechtfertigung für seine Handlungen verfasste. Ein fiktiver Freispruch für ein Mädchen, das ständig zwischen den Stühlen zu sitzen scheint, als Folge systematischer Polizeigewalt und der herrschenden Klassenteilung in Australien. Durchdrängt von einem fast schon musikalischen, sprachlichen Rhythmus.